Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich den Blick auf einen derzeit hochprominenten Buchumschlag von den Holländerinnen, dem frisch gekürten Buchpreisroman von Dorothee Elmiger. Da gibt es nämlich eine auffallende Ähnlichkeit zu einem anderen künstlerischen Genre, einem Computerspiel aus den 1990er Jahren. Oha, haben wir uns gedacht, da müssen wir mal nachfragen. Gleich hier der Lesart. Willkommen dazu. Erst war das Buch gar nicht da, wegen Druck-Lieferengpässen. Jetzt aber liegt es hunderttausendfach in den deutschen Buchhandlungen. Die Holländerin, der mit dem Deutschen Buchpreis gekrönte Roman der Autorin Dorothee Elmiger. Und wer das Buch tatsächlich nun in Händen hält, sieht auf dem Umschlag ein gewaltiges Baumwurzelwerk, grün-dunkel, dazwischen so grelle Gelbpunkte als durchbrechende Sonne. Darüber haben wir selbst überhaupt nicht groß nachgedacht, bis uns ein Hinweis erreicht hat, dass nämlich dieses Cover stark an die Bildlichkeit eines Videospiels erinnert, das in den 1990er Jahren populär war. Alles dazu kann uns jetzt Christian Schiffer sagen, Journalistenkollege und Experte für die Gaming-Kultur. Mit ihm sind wir verbunden. Tag, Herr Schiffer.
Hallo.
Secrets of Mana heißt dieses Spiel. Was ist das für eins?
Ja, das ist ein absolutes Kultspiel, erschienen 1993. Und wer keine Videospiele spielt, der kann sich das vorstellen wie so ein Amalgam aus Abenteuer, Erzählung und Musik. Also man könnte auch sagen, ein interaktives Märchen. Ja, und dann ist da dieser Mana-Baum. Und dieser Mana-Baum, der ist wirklich absolut ikonisch. Das ist der wichtigste Computerspielbaum überhaupt. Ein uralter Baum, der das Gleichgewicht der Welt bewahrt und Leben und Natur miteinander verbindet. Und besonders prägend für das Spiel war die visuelle Gestaltung. Verantwortlich dafür war der japanische Künstler Hiro Isono. Und der hat vor allem pastellfarbene Wälder gemalt, üppige Vegetationen und eben übergroße Bäume. Und Isonos Bilderwelten prägten die Ästhetik einer ganzen Spielegeneration.
Aber wie stark ist denn jetzt die Ähnlichkeit zwischen Spiel und Roman?
Ja, das ist interessant. Also inhaltlich gibt es kaum direkte Parallelen. Also das Spiel wird jetzt nicht erwähnt oder so. Aber Spiel und Roman teilen sich ein zentrales Motiv, nämlich die Natur als Ort des Geheimnisvollen. Also als etwas, das sich den Menschen entzieht und irgendwie eine eigene Sprache spricht. Im Spiel und im Buch ist ein Baum quasi so eine Art Knotenpunkt zwischen Leben und Tod. Also schauen wir uns mal Secret of Mana an, da ist dieser Baum quasi ein Symbol für Harmonie und für kosmische Ordnung. Und der Kapok-Baum in Die Holländerinnen, da ist es eher so das Symbol für das Unberechenbare und für das Dunkle.
Das habe ich jetzt auch gelernt, dass es ein Kapok-Baum ist, Herr Schiffer, dieser Baum, der da auf dem Cover steht. Aber spielt der denn überhaupt eine Rolle in Secret of Mana?
Oh ja, also das ist ja die Quelle allen Lebens. Und wenn der stirbt, dann verliert die Welt ihr Gleichgewicht. Das ist überhaupt nicht gut. Das gilt es im Spiel zu verhindern. Das ist quasi das mythologische Zentrum dieses Spiels, so vergleichbar mit so einem Weltenbaum. Also Weltenbäume kommen ja in vielen Kulturen vor. Also der Yggdrasil in der nordischen Mythologie oder der Baum des Lebens in der jüdischen Kabbala. Und wenn wir uns jetzt das Cover auf dem Buch wiederum anschauen, also dieser Kapok-Baum, dann finde ich, dann passt das ganz gut, weil das erinnert an die Vorstellung eines ja fast göttlichen Zusammenhangs zwischen Leben, Tod und Erinnerung. Und das tut eigentlich so ein paar Motive ziemlich gut ansprechen, die in dem Roman vorkommen.
Das wollte ich gerade anknüpfen. Es gibt noch andere Berührpunkte zwischen Spiel und Buch, ja?
Genau, also in dem Roman, da taucht dieser Kapok-Baum gleich am Anfang auf. Also der ist zu sehen auf einem der letzten Fotos der beiden verschwundenen Frauen. Und diese Natur, die spielt eine doppelte Rolle. Also erstens als realer Schauplatz des Verschwindens. Es geht ja in dem Roman um das Verschwinden von zwei Holländerinnen, da reden wir auch gleich nochmal drüber. Und quasi so der Regenwald als unberechenbar, als gefährlich und fremd. Und ja, als Spiegel für alles, was sich der menschlichen Deutung entzieht. Also so als Ausdruck von Angst, Ohnmacht und Staunen. Und in The Secret of Mana ist das ein bisschen anders. Also da ist die Natur beseelt und geordnet, aber letztlich schon beherrschbar. Und im Roman eben so ein bisschen das Gegenteil, dass die Natur gleichgültig, unverständlich und unglaublich mächtig.
Der Illustrator, haben wir natürlich gleich nachgeguckt, der heißt Derek Zeng. Was weiß man über den?
Ja, nicht besonders viel. Also er arbeitet international als freier Künstler, also es ist eine Bildsprache, die kann man sich im Internet angucken. Da verbindet er organische Formen mit so einer träumerischen Klarheit, würde ich sagen. Und das passt eben sehr gut zur Ästhetik von Hiro Isono, also dem ursprünglichen Künstler hinter The Secret of Mana. Isono, der war bekannt für so, wie soll ich sagen, also so botanisch ganz exakte und zugleich spirituelle Naturdarstellungen. Also dieses Bild von Zeng jetzt auf dem Cover, das könnte direkt eigentlich auch aus so einer Farbstiftzeichnung von Isono stammen. Und ich finde, das ist super raffiniert, weil das ist eine recht schlaue kulturelle Brücke quasi von dieser japanischen Naturmystik hin zu einem westlichen Roman, der ja sich um eine reale Tragödie dreht und sich auch mit digitaler Spurensuche auseinandersetzt.
Ja, aber apropos, Herr Schäfer, Sie haben es auch schon angesprochen, der Roman bezieht sich auf diesen realen Fall, nämlich das Verschwinden dieser zwei Holländerinnen, Lisanne Frohn und Chris Kremers, heißen sie, im Urwald von Panama 2014, und da gibt es ja auch noch etliches zu finden über die.
Oh ja, also dieser Fall, also das Verschwinden von Lisanne Frohn und Chris Kremers, das ist einer der absolut bekanntesten Internetkriminalfälle. Die zwei jungen Niederländerinnen, die verschwanden 2014 während einer Wanderung im Dschungel bei Boquete in Panama. Das ist eine sehr tragische Geschichte. Ein paar Wochen später wurde dann ein Rucksack gefunden und da waren dann persönliche Gegenstände drin und, das ist sehr wichtig, eine Digitalkamera. Man hat dann später auch die Knochenreste entdeckt der beiden Frauen und die konnten auch zugeordnet werden. Also was man weiß, ist, dass die beiden verstorben sind, das ist sicher. Aber alles andere, also was da genau passiert ist, das ist eben mythenumrankt. Und jetzt kommen wir zu der Kamera, weil auf der Kamera, da waren Bilder noch gespeichert. Also darunter eben Fotos, die entstanden sind, nachdem die beiden verschwunden waren. Und was ist darauf zu sehen? Ja, Dunkelheit, Vegetation, Regen, der Blitz, der kurz den Urwald erhellt. Und viele davon sind auch einfach schwarz. Aber es gibt dann so einzelne Fotos, die zeigen dann Details. Also zum Beispiel Äste oder Plastikteile oder ein Stück Stoff. Und fast das, ich glaube, das bekannteste Foto ist so ein überbelichteter Kopf einer Frau von hinten. Und das sind ganz, ganz seltsame Bilder. Also wenn man die so durchscrollt, da kriegt man richtig Gänsehaut. Und diese Bilder, die werden im Netz intensivst diskutiert, analysiert und interpretiert. Ich habe da wirklich Seiten gesehen, wo jedes einzelne Bild penibel analysiert wird, über mehrere Seiten. Und ja, man möchte einfach wissen, ob man in diesen Bildern irgendwas erkennt, was uns was darüber sagen kann, was diesen beiden Frauen zugestoßen ist. Und in dem Roman wiederum, da wird diese kollektive Obsession aufgegriffen. Also die Erzählerin übernimmt quasi die Rolle dieser Online-Ermittler. Und so ist ja der Roman auch so eine Reflexion darüber, wie Menschen aus Bildern und Spuren Geschichten bauen. Die Wahrheit ist wahrscheinlich hinter den Bildern unglaublich tragisch und banal. Also die beiden haben wahrscheinlich den Blitz der Kamera genutzt, um auf sich aufmerksam zu machen oder kurz Licht zu erzeugen. Und so kommen diese komischen Bilder zustande. Aber trotzdem wird natürlich im Netz weiter spekuliert. Und da kommt dann dieser sogenannte IKEA-Effekt zum Tragen. Man baut sich dort quasi seine eigenen Theorien.
Was ist denn das jetzt, der IKEA-Effekt? Ganz kurz noch, uns läuft ein bisschen die Zeit weg, Herr Schäfer.
Ja, der IKEA-Effekt, der beschreibt, dass man Dinge stärker wertschätzt, wenn man sie selbst gemacht hat. Also das Billigregal, das ich selber baue, das halte ich für stabiler. Und letztendlich ist dieses Buch auch so ein bisschen wie so ein IKEA-Möbelstück aufgebaut. Es tut nämlich ganz verschiedene Dinge kombinieren, also reale Kriminalfälle, also Kriminalakten, die Bilder und so weiter. Und tut das quasi zusammenbauen, nur dass das Buch natürlich viel, viel besser ist als ein Billigregal. Es ist sehr stabil, es ist ein fantastisches Buch und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen.
Das Cover der Holländerin, des Buchpreisromans von Dorothee Elmiger. Jetzt schauen wir anders drauf. Christian Schäfer hat uns informiert. Danke Ihnen für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Heute mit einem kunsthistorischen Kinderbilderbuch, das von einer kleinen Tänzerin erzählt, die wiederum von einem großen Künstler verewigt wurde, dem französischen Maler Edgar Degas. Und diese Geschichte, die bringt uns nun die französischstämmige Heidelberger Autorin Géraldine Elschner zu Gesicht in eben diesem Buch für ganz kleine Kinder schon, Die kleine Tänzerin. Unsere Kritikerin, das ist die Silvia Schwab im Studio. Grüß dich, Silvia.
Guten Morgen, Joachim.
Wer ist oder wer war denn diese kleine Tänzerin? Es hat sie ja tatsächlich gegeben.
Ja, es hat sie gegeben. Beziehungsweise es gibt sie ja immer noch. Die kleine Tänzerin des Impressionisten Degas ist aber kein Gemälde, wie ich immer gedacht hatte, sondern es ist eine Statue, eine Plastik. Der Künstler formte sie im Original aus farbigem Wachs und bekleidete sie damals auch leicht. Und dadurch wirkte sie so realistisch, dass sie bei einer Ausstellung in Paris 1881 sogar einen Skandal auslöste. Später wurden dann Bronzeabgüsse gefertigt und die stehen in den großen internationalen Museen, also in Dresden zum Beispiel, in Boston oder New York.
Und die Geschichte dieses Buchs, das ist jetzt die Nacherzählung dieser kunsthistorisch ja vermutlich doch gut erforschten Herkunft der Skulptur, oder ist es doch eine erfundene Geschichte? Sie sagten, hier verbinden sich so historische und fiktive Momente.
Ja, also das Bilderbuch erzählt die Entstehungsgeschichte, die originale Entstehungsgeschichte, und erweitert die dann aber um fiktive Elemente. Die Geschichte ist folgender: ist ein armes Mädchen, vielleicht 12 Jahre alt, Jeanne. Sie liebt die Musik und sie liebt das Tanzen. Und ihr größter Wunsch ist es, an der Ballettschule der Pariser Oper angenommen zu werden und sich dann von ihrem Honorar eines Tages ein Klavier kaufen zu können. Nach bestandener Aufnahmeprüfung beginnt sie die harte und auch sehr schmerzhafte Ausbildung. Oft möchte sie aufgeben, ich zitiere, aber die Hoffnung verleiht ihr Flügel. Und eines Tages wird Jeanne dann von Monsieur Degas angesprochen, der die tanzenden Mädchen immer mal wieder zeichnet. Und er bittet sie, ihr Modell zu stehen, und schafft in seinem Atelier die Skulptur einer versonnen nach oben schauenden jungen Tänzerin mit nach hinten, also auf den Rücken, ausgestreckten Armen.
Ich meine, für Kinder, die dieses Bilderbuch anschauen, ist so seine Entstehungsgeschichte eigentlich nicht so wichtig. Ich meine, auf Kinder wirken eben vor allem die Bilder. Wie sind denn die gemacht? Wie sehen sie aus? Es ist ja, ja, das Paris des 19. Jahrhunderts.
Ja, und ich denke mal, es ist vor allem eine riesige Herausforderung für einen Künstler, jetzt ein Bilderbuch über Degas zu illustrieren. Denn einerseits darf ja dessen Stil keinesfalls kopiert werden, und auf der anderen Seite sollte er ja doch irgendwo vielleicht auch noch anklingen. Olivier Devaux hat Breitformate geschaffen, große Breitformate, also Bilder, die immer über die große Doppelseite des Bilderbuchs gehen. Sie leben von Licht und Schatten, sie sind voller Bewegung und Dynamik. Hellleuchtend sind sie, zart auch setzen sie die jungen Tänzerinnen in Szene in ihren hübschen, weißen, duftigen Tütüs. Also das ist alles, finde ich, sehr gelungen. Aber dazu erfindet er dann auch noch, also das sind erfundene Szenen natürlich, das ist klar, ist ja nicht dabei gewesen, aber eben zu diesen erfundenen Szenen hat er auch authentische Figuren und authentische Räume in sein Buch eingebaut. Also er hat zum Beispiel aus Bildern von Degas übernommen den Saal der Oper in Paris, Probenräume der Tänzerinnen oder auch das Atelier des Malers.
Es gibt ja jetzt diesen uralten Spruch schon, Geschichte lerne man am besten und am leichtesten über Geschichten. Gilt das jetzt auch für die Kunst und die Kunstgeschichte mit diesem Buch?
Also das glaube ich schon. Ja, klar. Die Kunstgeschichte lässt sich bestimmt auch spannender und unmittelbarer über Geschichten erzählen als zum Beispiel über eines der vielen, und das muss man allerdings sagen, gibt es hervorragende auch Sachbilderbücher für Kinder. Also denken Sie zum Beispiel auch an die vielen Künstlerromane für Erwachsene. Das ist einfach immer, erzählte Geschichten bleiben besser haften. Am schönsten finde ich die über Künstler und Kunstwerke, denn sie prägen sich besser ein als jedes Sachbilderbuch.
Eine Ballerina im Ballett sein, das ist der Traum vieler kleiner Mädchen, vor allem quer durch alle Epochen bis heute. Ist das richtige Buch für alle? Ja. Kleinen mit Ballettunterricht?
Ja, mit und ohne Ballettunterricht. Also ich denke mal schon, dass dieses Bilderbuch Lust macht auf Ballett, auf Tanz. Wobei es eben nicht so rosarot und kitschig daherkommt wie viele andere Tanzbilderbücher für Kinder. Es ist wirklich kunstvoll und es ist vor allem, und das finde ich so wichtig, es ist ehrlich. Also Ballett ist anstrengend und hart, wenn man es ernsthaft betreiben will. Das macht dieses Buch ganz klar. Und die Bilder von Olivier Devaux machen darum eben nicht nur Lust auf Ballett oder auf Tanzen, sondern ich finde auch durch die Bilder und ihre Ausstrahlung selbst machen sie Lust auf Malerei, sie machen Lust auf Bilder, auf Skulptur und man könnte sagen, vielleicht ganz allgemein auf Kunst.
Die kleine Tänzerin. Das Kinderbuch von Geraldine Elchner und Olivier Devaux in der Minedition AG veröffentlicht mit 32 Seiten für 18 Euro. Empfohlen schon für ganz kleine Leserinnen und Leser ab 5 Jahren. Silvia Schwab hat uns das Buch vorgestellt. Besten Dank. Ihre Besprechung mit allen Details lesen, hören Sie wie immer leicht nach in der DLF-App. Ein junger Mann vietnamesischer Abstammung von 19 Jahren, orientierungslos mit Drogenproblemen. Eine alte Dame aus Litauen, 82 Jahre alt, mit fortschreitender Demenz. Beide kommen, leben zusammen. Er kümmert sich um sie, verdient für das notwendige Geld in einem Fastfood-Restaurant. Wir sind in einem kleinen, heruntergekommenen Ort in Connecticut namens Gladness und damit im neuen Roman von Ocean Wong. Genau das habe ich Ihnen schon im Sommer erzählt, wenn Sie sich erinnern, als der inzwischen so weltberühmte Autor aus den USA bei uns zu Besuch war mit seinem neuen Roman The Emperor of Gladness, der Kaiser der Freude. Wir wollen uns dieses Gespräch nochmals anhören. Das Buch ist auch bei uns ein Riesenerfolg, bestimmt auch, weil Ocean Wong so großartig und warmherzig von harter sozialer amerikanischer Realität erzählt, von Armut, Diskriminierung und von seiner Migrationsgeschichte. Also, welcome again to Deutschlandfunk Kultur, Ocean Wong.
Thank you so much, Johann. Glad to be here.
Ich war schon öfter in den USA und war in vielen Diners und Fastfood-Ketten. Nirgends aber habe ich Rahmspinat auf der Menükarte gesehen. Ich liebe Rahmspinat. Gab es den im Boston Market, so hieß das Schnellrestaurant, wo Sie gearbeitet haben?
Yes, I did. And it was a big favorite of our guests and even our workers. And
ja, habe ich wirklich. Das gab es bei uns im Restaurant. Und es war wirklich die Lieblingsspeise vieler unserer Kunden, aber auch der Leute, die da gearbeitet haben. Und in diesem Restaurant hat man den Leuten versprochen, Thanksgiving das ganze Jahr, was ein sehr amerikanisches Versprechen ist.
Quintessential American Promise.
Im Nachwort Ihres Romans danken Sie allein 8 solcher Läden und Diners in ganz Amerika. Der schönste Name finde ich den Panda Garden in Williamsburg. Überall dort haben Sie anscheinend recherchiert, gegessen, mit dem Personal gesprochen. Ist so Ihr Fast Food Place Home Market entstanden, der dann im Roman so eine große Rolle spielt?
Das sind Restaurants in der Nähe, wo ich gewohnt habe. Aber mir war es ja eben auch ganz wichtig, New England sozusagen ein bisschen zu preisen, weil das ja so ein postindustrieller Staat ist letztendlich, wo viele denken, da ist nichts mehr los, da ist alles tot. Aber die Leute leben dort noch. Es gibt auch viele, die möchten dort ganz gerne leben. Diese 3 Jahre, die ich in Fastfood-Restaurants gearbeitet habe, die waren schon ganz interessant. Und ich finde, Fastfood ist sowas sehr typisch Amerikanisches.
I think in a sense it makes sense that America is the arbiter of it because it's a very sinister beauty to create almost magically through industrialization. Something that can taste exactly the same.
Weil so eine Art düstere Schönheit davon ausgeht. Und es ist ja mit der Industrialisierung gekommen. Das heißt, ganz egal, wo man sozial steht, ob man ein Milliardär ist oder ob man vielleicht nicht mal ein Zuhause hat, obdachlos ist, für alle schmeckt so ein McDonald's, so ein Burger, der schmeckt immer gleich. Aber dieser Burger, da ist ja eine Menge Gift drin. Und das ist auch wieder so eine Metapher eben für Amerika. Alle sind gleich, aber Gift ist auch mit dabei.
So, in a way, it's very American. Absolute equal feeling with a little bit of poison.
Jedenfalls trifft ihr Held Hai, so schreibt er sich, H-A-I, das ist sein Name, im Home Market auf eine sehr skurrile Servicetruppe, könnte man sie nennen. Allen voran ist da BJ, Big Jean, die Chefin und Amateur-Wrestlerin. Dann gibt es den schwarzen Hähnchen-Grillmeister Wayne, dann eine Servicekraft aus Russland und der hat einen so komplizierten Namen, dass alle ihn nur einfach Russia nennen. Dann gibt es noch Maureen, die alleinerziehende Mutter. Hai bekommt den Job auf Vermittlung von Sonny, seinem Cousin, der auch dort arbeitet. Alle haben ihre Macken, alle kämpfen, um über die Runden zu kommen, sind natürlich unterbezahlt. Sie, Mr. Wong, erweisen Ihnen großen Respekt mit diesem Buch. War das auch ein Ziel, diese hart arbeitenden Menschen sichtbar zu machen, weil wir sie ja viel zu wenig wahrnehmen, wenn wir da so am Tresen stehen und sagen, ja, ein Burger mit Fritten?
Absolutely. I think one of the things I'm interested in as a novelist is that You know, when you're learning how to write a novel, usually people say you need a villain, you need a hero.
Ja, das war absolut meine Absicht. Ich bin ja nun Romanautor und das wird ja dann oft gesagt, ja, wenn man einen guten Roman schreiben will, dann brauchst du immer so einen Bösen und du brauchst immer so einen Helden. Und daran glaube ich nicht wirklich. Also mich hat es wirklich nicht interessiert, dass ich auf der einen Seite jetzt irgendwie so die Bad Guys habe und auf der anderen Seite nur so die Opfer. Und ich finde, dass in so einem Fastfood-Restaurant, das unterscheidet sich ja ganz stark von anderen Berufsfeldern, zum Beispiel von einem Krankenhaus, von einer Universität oder einem Verlagshaus. Wenn man Professor ist, dann wollte man das werden. Wenn man Chirurg ist, dann wollte man das werden. Wenn man an einem Verlag arbeitet, dann wollte man auch im Verlag arbeiten. Also das ist der große Unterschied. Und die Leute, die in diesen Fastfood-Restaurants arbeiten, die wollten da nicht arbeiten. Und sie haben eigentlich verborgene Träume. Sie haben Wünsche gehabt, die vielleicht irgendwann gestoppt worden sind. Und man lernt sich dann in den Raucherpausen kennen oder wenn die Schicht vorbei ist. Weil solange man zusammen arbeitet, ist man ja nichts anderes als Hände. Es werden nur deine Hände gefragt. Das ist eine rein funktionale Arbeit. Und wenn die Schicht dann vorbei ist, dann hält man zusammen, dann lernt man sich kennen. Das Traurige ist nur, dass die Leute, die dort arbeiten, ihren Träumen nicht ein Zentimeter näher kommen, solange sie da sind.
But the heartbreaking thing is that they cannot move even one inch closer to them.
Der zweite zentrale Ort des Romans ist das Haus von Grazina, der alten Dame mit Demenz. Es liegt am Fluss an einer Brücke, von der sich Hai in der ersten Szene stürzen will. Grazina hält die davon ab und so kommen die beiden zusammen. Grazina, sie stammt aus Litauen und es hat sie anscheinend tatsächlich gegeben, denn sie, Mr. Wong, widmen ihren Roman In Memory Grazina Verselis. Geboren 1925, verstorben 2014. Wer war diese Frau? Wie haben Sie sie kennengelernt, diese Grazina?
Yeah, Grazina was a friend of mine and I took care of her while I was going to college.
Ja, also Grazina war wirklich eine Freundin. Ich habe mich wirklich um sie gekümmert und habe sie zu einer Zeit kennengelernt, als ich keine eigene Wohnung mehr hatte. Ich bekam dann zwar ein Stipendium, aber ich lebte in der teuersten Stadt der Welt, nämlich New York City, und konnte es mir überhaupt nicht leisten, Miete zu zahlen. Und ein Freund von mir hatte eine Großmutter, die alleine lebte, und das war sie. Und sie war sehr, sehr stolz. Und sie war aus Litauen unter dem Stalin geflohen und kam dabei während des Zweiten Weltkriegs auch durch Dresden und hat die Bombardierung Dresdens überlebt. Man sagt ja immer, die amerikanische Story ist, wenn jemand ein Haus, einen Garten hat und sich ein Auto leisten kann. Aber ich finde, die amerikanische Geschichte ist, wenn sich zwei Menschen begegnen, die von zwei unterschiedlichen Kontinenten stammen, wo der Altersunterschied 60 Jahre beträgt, und die dann unter einem Dach leben. Und die Albträume, die Grazina hatte, ähnelten den Albträumen meiner Großmutter in Zeit. Und ich habe einfach gelernt, dass wenn du bombardiert wirst im 20. Jahrhundert, dann ist es egal, ob du in Litauen lebst, ob du in Dresden lebst oder ob du in Saigon lebst. Der Schrecken ist immer der gleiche. Die Ängste sind die gleiche. Es ist also sozusagen eine Verbindung entstanden, die aus einer Form von Gewalt mal geboren ist oder den Folgen von Gewalt. Und einer meiner Lieblingsautoren ist Walter Benjamin und der hat eben einmal gesagt, sinngemäß, dass wenn zwei Flüchtlinge sich irgendwo im Wald treffen, dann müssen sie versuchen, sich was Neues aufzubauen und wieder ein Feuer zu entfachen. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Metapher, die diese Beziehung sehr, sehr gut ausdrückt, dass man auch wieder was Neues schaffen kann, wenn sich dann zwei so unterschiedliche Menschen treffen, wo eine gleiche Art von Vergangenheit herrscht.
And living together suddenly create a very innovative and interesting relationship.
Jetzt weiß ich auch, wie man Grazina richtig ausspricht. Danke, Mr. Wong. Sie haben sich in dem Zusammenhang bestimmt auch viel mit Demenz beschäftigt, dem Alt- und Krankwerden generell, dem wir uns ja alle stellen müssen. Und da gibt es so einen interessanten Reflex von Ihnen. An einer Stelle heißt es, der einzig wahre egalitäre Flügel des amerikanischen Traums ist das Pflegeheim, wo die Vergangenheit nur das ist, was sie dir angetan hat. Sie waren bestimmt in vielen Pflegeheimen. Ist Ihnen dort dieser Gedanke gekommen?
Well, when I was in business school, I took a computer class and the assignment was either to make a program from HTML, which I would be helpless at, or volunteer at a nursing home to help senior citizens use the computer.
Ich war ja auf einer Business School und da gab es irgendwann diese Aufgabe, entweder hätte ich so eine Art Homepage-Seite erstellen müssen, wovon ich gar keine Ahnung hatte, oder aber ich sollte in ein Pflegeheim gehen und älteren Menschen den Computer beibringen. Und das war eine der bereicherndsten Erfahrungen, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe, weil man merkt plötzlich, wie brutal Amerika eben auch sein kann. Amerika ist ja ein Land, das besessen ist vom Fortschritt. Aber wenn dein Körper bei diesem Fortschritt nicht mehr mitmacht, dann wirst du weggeworfen wie ein altes Werkzeug. Und das fand ich schon sehr erschütternd. Es sagt etwas sehr Wahres über Amerika aus. Man trifft in diesem Pflegeheim auf ehemalige lokale Politiker, Piloten, Professoren und plötzlich sind sie wieder alle gleich. Und diese Erfahrung ist wieder so eine Art von düsterer Gleichheit, von so einem düsteren Realismus. Aber für mich als Amerikaner war das eine ganz wichtige Erfahrung, die ich dort machen konnte.
And it's a very, again, sinister reality, but it was the most truthful reality that I've come across as an American.
Im Roman bilden Hai und Krachina ein wunderbar rührendes Duo jedenfalls. Hai lernt mit ihrer Demenz umzugehen. Sie gleitet immer öfter in die Vergangenheit, ist dann eine junge Frau, die in Litauen vor der deutschen Wehrmacht oder vor der Roten Armee flieht. Und Hai verwandelt sich dann in einen amerikanischen Offizier, der ihr hilft. Sergeant Peppers nennt er sich dann nach dem örtlichen Pizzaladen. Das ist was mit den Beatles zu tun hat, das weiß er gar nicht, ist er viel zu jung zu. Und als Krachina einmal nicht einschlafen kann, da singt er ihr ein Wiegenlied, das er von seiner geliebten, jetzt auch schon toten vietnamesischen Oma gelernt hat. Und da heißt es, ein Lied aus einem Land, das er nicht mal mehr auf der Landkarte findet. Und wie erhält Hai, sind Sie auch, Mr. Wong, mit 2 Jahren aus Vietnam in die USA gekommen. Sie teilen einiges mit Ihrem Helden. Auch Sie sind in Connecticut aufgewachsen. Sein Name Hai heißt übersetzt Sea, das Meer. Und Sie sind Ocean, der Ozean. Steckt schon sehr viel von Ihnen in diesem Roman, nicht wahr?
I'm deeply interested in the history of autobiographical fiction, particularly as an American function.
Also ich interessiere mich schon für diese Form von Autofiktion, was ja auch eine sehr amerikanische Tradition hat. Wenn wir bei Salinger anfangen oder Moby Dick von Melville, das war ja schon immer so eine Art Form von Autofiktion zu schreiben und gleichzeitig sehr viel über Amerika zu schreiben, über die Geschichte Amerikas oder die Gegenwart Amerikas. Und diese Art von historischen Körper, den wollte ich irgendwie auch erschaffen mit meiner Figur. Und da ist ja natürlich auch eine Kritik an den USA mit enthalten. Und ich wollte wirklich eine Figur erschaffen, die zumindest auf meinen historischen Erfahrungen basiert. Und man kann das jetzt Autofiktion nennen, man kann das eine historische Fiktion nennen.
Historical fiction that is amplified by my historical life.
Und Hai möchte auch Schriftsteller werden. Er liest permanent Kurt Vonneguts Schlachthaus Nummer 5. Die Brüder Karamasow war auch von Dostojewski. Er nennt das sein Training. Erst lesen, 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 dann kann man schreiben. Sind Sie auch so zum Schriftsteller geworden, Mr. Wong?
I believe so. You know, it's very difficult coming from the working class to realize that writing is a valid way of life.
Also in gewisser Weise ja, aber man darf auch nicht vergessen, wie schwer es ist, wenn man aus der Arbeiterklasse kommt, wie schwer dann es ist, überhaupt sich vorzustellen, dass man von Literatur leben könnte oder vom Schreiben leben könnte. Also die Jobs, die normalerweise für Kinder aus der Arbeiterklasse sind, sind in einer Fabrik zu arbeiten, sind als Verkäufer zu arbeiten, vielleicht an einer Tankstelle zu arbeiten, diese Art von Jobs. Aber dass man schreiben könnte, auf die Idee kommt man nicht. Und ehrlich gesagt bin ich nur durch Scham dazu gekommen, ein Schriftsteller zu werden.
But when I dropped out of business school, I was too ashamed to go home to my mother and say, Mom, I'm the first to go to college, I'm the first to read, and I failed after just 2 months. Sorry, I couldn't face my mother's face.
Man denkt, dass Scham immer etwas ist, so eine Art Hindernis, das man nicht überwinden kann. In meinem Fall war es so, ich war auf der Wirtschaftsschule und bin nach 2 Monaten schon rausgeflogen. Und ich konnte meiner Mutter nicht gegenüberstehen, als erster, der überhaupt in der Familie auf eine Uni ging, der eben so gut lesen und schreiben konnte, ihr zu sagen, Mama, es tut mir leid, nach 2 Monaten, ich habe es nicht gepackt. Also blieb ich in New York und bin dort in Bars gegangen, wo es so Poetry-Lesungen gab, dieses offene Mikrofon, wo man sich ans Mikro stellte und einfach vorgetragen hat, was man kurz davor verfasst hatte. Und wenn man ein bisschen länger blieb, konnte man für $5 mehr noch so einen kleinen Workshop machen und lernte, wie man eine Sonette schreibt. Das heißt, ich habe das Schreiben von Sonetten oder von Poesie in der Bar gelernt und nirgendwo anders. Und dadurch haben mir Leute dann gesagt, wenn dich das so interessiert, dann versuch doch irgendwie einen Abschluss zu machen in englischer Literatur. Es war also die Scham, die mich dahin gebracht hat, dass ich das geworden bin, was ich geworden bin.
But without immense shame, I would never have stayed and find a way.
Sie, Mr. Ocean, sind jetzt mit nur zwei Büchern zu einem internationalen Star geworden. Jetzt mit dem Kaiser waren Sie sogar bei Oprah Winfrey eingeladen. Und Sie haben in einer Talkshow später gesagt, wie glücklich Sie vor allem für Ihre Mutter waren. Sie sei so stolz gewesen. Bei Oprah Winfrey sitzt Ihr Sohn. Millionen von Zuschauern sehen jetzt zu. Das heißt, Mama Wong hatte dann doch auch Angst, dass es nichts werden könnte mit dem kleinen Ocean.
Yeah, I think so. In many ways, The Emperor of Gladness is almost like the life I would have lived if I did go home.
Ja, also wahrscheinlich ist das so. Und dieses Buch zeigt ja eine Figur, die ich hätte werden können, wenn ich nicht durch die Scham einen anderen Weg eingeschlagen hätte. Also ich hätte dann wahrscheinlich in der Nähe meiner Mutter gelebt, wäre in wirtschaftliche Zwänge eingebettet gewesen und fühlte mich dann ab einem gewissen Punkt auch richtig schuldig meinen Freunden gegenüber, die es nicht geschafft haben. Und ich habe so eine gewisse Schuld empfunden, weil ich mir gesagt habe, ich habe jetzt nicht unbedingt mehr Talent als sie oder bin genialer oder intelligenter als sie. Ich habe einfach nur Glück gehabt. Das habe ich mir jedenfalls immer so gesagt. Und um auf Oprah zurückzukommen, für meine Mutter ist Oprah einfach das Größte. Der wäre es total egal, ob man einen Nobelpreis für Literatur gewinnt oder einen Pulitzerpreis oder all diese renommierten Literaturpreise, die es gibt. Das wären für sie nur leere Worte irgendwo auf Papier. Aber Oprah, das ist eine Institution.
Oprah was in the nail salon every day on the TV.
Und wie ist es jetzt für Sie, Ocean Wong, jetzt so berühmt zu sein?
Fame is something you can't control. You know, it's something that it's like.
Na, Ruhm ist ja etwas, das man nicht kontrollieren kann. Also, das ist wie so ein Organismus, der ohne dein Zutun einfach weiter wächst. Das akzeptiert man oder man akzeptiert es nicht. Und wichtig ist einfach nur, so ein Bewusstsein zu entwickeln, dass man diesem Ruhm nicht nachgibt, dass man nicht sozusagen seine Persönlichkeit verändert. Und ich wohne nach wie vor in einem Ort mit nur 30.000 Einwohnern, umgeben von vielen Farmen, zusammen eben mit meiner Familie. Und in meiner Familie kann niemand lesen. Das heißt, sie können meine Werke gar nicht lesen. Es ist ihnen auch egal. Das zwingt mich dazu, irgendwo bescheiden zu bleiben. Ich bin aber auch sehr neugierig, wo das hinführen wird. Für mich ist einfach nur wichtig, immer wieder zurück an meine Arbeit zurückzukehren, mich auf jedes einzelne Buch zu konzentrieren. Und ich habe keine Verträge, dass ich mehrere Bücher schreiben muss. Es ist immer nur ein Vertrag über ein einzelnes Werk. Ich muss auch keine Serien schreiben. Ja, und zurzeit stehe ich da mit leeren Händen.
I don't write series. Everything is just one shot and then I start all over. And right now, my hands are empty.
Sie beschreiben echt harte soziale Wirklichkeit, Mr. Wong. Armut, Krankheit, Drogensucht, Hype, pfeift sich ständig was rein. Aber auch Diskriminierung, Gewalt, das ganze zerschlissene Unterfutter eigentlich des American Dream. Und zugleich fühlt man sich beim Lesen so gut, so getröstet. Weil so viel Freundschaft, Hoffnung, menschliche Wärme mit diesen Figuren und Szenen, die sie entwerfen, verbunden ist. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie macht er das? Wie schaffen Sie das, Mr. Wong?
Often you're learning how to write a novel. Most people tell you, you need an escape. You need catharsis. You need rags to riches.
Es wird ja immer gesagt, dass ein Roman eine Art von Katharsis haben muss, dass gewisse Plot-Elemente da stattfinden müssen. Junge trifft Mädchen oder wenn man einen Krimi schreibt, es muss ein Toter da sein, der Mord muss aufgeklärt werden. Aber für mich ist das alles eine Form von Fantasy, die mit dem Leben nicht unbedingt so viel zu tun hat. Mich interessieren ganz andere Geschichten. Mich interessieren andere historische Wahrheiten. Natürlich gibt es historische Wahrheiten. Es hat Menschen gegeben, denen es gelungen ist, ganze Regierungen zu stürzen. Aber die Mehrheit lebt in einer historischen Realität, wo sie diese Möglichkeiten gar nicht haben. Es gibt so viele Menschen, die einfach gefangen sind. Gefangen in einem Käfig. Sie müssen Soldaten sein, obwohl sie keine Kriege kämpfen wollen. Sie bleiben in einer Ehe gefangen, obwohl sie sich eigentlich trennen wollen. Werden in einer Stadt geboren, in der sie bis ans Ende ihres Lebens bleiben und nicht herauskommen. Aber das sind doch keine wertlose Leben. Und es ist eben auch wieder ein Sinnbild für Amerika, dieser Käfig. Also wir sind zwar eine Demokratie, aber eine Demokratie im Käfig, weil wir alle 4 Jahre nur die Wahl zwischen 2 Dingen haben, die wir eigentlich alle beide nicht wollen. Und auch unsere Steuern, die wir zahlen, gehen eigentlich nur an die Pharmaindustrie oder an die Waffenindustrie. Und das ist eben die Frage, was passiert jetzt innerhalb dieses Käfigs? Trotzdem hat doch jeder Träume, trotzdem ist doch jeder zärtlich. Und genau darum geht es mir, solche Geschichten zu erzählen, wenn man nicht ausbrechen kann, aber sich seine Würde
bewahrt.
Vielen Dank, Ocean Wong, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Thank you, Mr. Wong, for this conversation and this marvelous book.
Thank you, Joachim. Pleasure to be here.
Der Geiser der Freude. Der neue Roman von Ocean Vuong. Im Hansa Verlag ist er erschienen mit 528 Seiten für 22 Euro. Übersetzt haben ihn Anne-Christin Mittag und Nikolaus Stingel. Und unser Gespräch mit Ocean Vuong hat Jörg Taschmann übersetzt.